Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid beim Schützenstolz-Podcast. Ich bin euer Moderator heute, wie immer. Und wie immer mit einem Gast. Mein Name ist Cedric. Wir sind in der wunderschönen Gartenstadt. Wir haben uns mal wieder einladen lassen, muss man sagen. Und zwar bei jemandem, der unseren Bürgerschützenverein schon wirklich sehr, sehr lange begleitet, der hoffentlich viel zu erzählen hat, der lange auch Vizepräsident unseres wunderschönen Vereins war. Wir sind bei Theo Höhr.
Ja, hallo, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid.
Ja, Theo, schön, dass wir hier sind. Schön, dass du uns eingeladen hast. Und ich habe es schon gesagt, es ist immer mal wieder, hat man natürlich so den Fall, dass man mit Leuten spricht, die etwas zu erzählen haben, aber eine Sache vielleicht, die super interessant ist, das eine Ereignis, was super interessant ist, die eine Sache, die erzählenswert ist. Bei dir könnte man ja fast drei Podcasts machen aus deiner Geschichte. Wir versuchen es mal in einem zusammenzukriegen und ich starte mal mit einer langen Leidenschaft, glaube ich, von dir. Und zwar warst du ja lange Lehrer. Muss man sagen, du hast eben gesagt, Physiklehrer, für dich ging es immer dann darum, dass es ja feste Dinge gibt, sag ich mal. Was hat dich dazu gebracht, Lehrer zu werden? Wie kam das?
Ja, eigentlich wollte ich erst Diplom-Ingenieur Elektrotechnik werden. Und nachdem ich das meinem früheren Religionslehrer erzählt habe, hat er zu mir gesagt, du sollst nicht Technik studieren. Du warst ein Schüler, der Lehrer werden muss. Du weißt nämlich, wie das funktioniert. Daraufhin habe ich die Hochschule gewechselt und bin von der Technischen Hochschule Aachen an die Pädagogische Hochschule gegangen und muss bis heute sagen, das würde ich wieder tun.
Wie kam das dann, dass du mit dem dann nochmal gesprochen hast, mit dem Religionslehrer, also wenn du dann schon studiert hast?
Er wohnte in Düsseldorf und wir trafen uns schon mal irgendwo in Düsseldorf und da fragte er mich, was tust du jetzt zurzeit? Ja. Der Typ, der Religionslehrer, war ein besonderer Typ. Das war ein Mann, solchen Leuten begegnete man nur einmal. Der war Mittelstürmer bei Rot-Weiß Essen und hat sich als solcher wahrscheinlich nach einem erfolgreichen Elfmeter mal überlegt, er könnte auch Theologe werden. Und das war mein Religionslehrer. Onkel Willi nannten wir ihn. Und er war so ein Typ, der wollte wissen, was tust du, was machst du und was machen wir vielleicht besser. Und er hat recht gehabt. Er hat gesagt, wahrscheinlich diesen Typ, der muss ans Katheter, denn der weiß ja, was da für Schlingeln sitzen. Ich habe es nicht bereut, es ist gut gelaufen, ja.
Das glaube ich auch. Was hast du denn studiert, als was? Hast du dann als Lehrer gearbeitet, Physik hast du gesagt, und hast du noch ein zweites Fach, so wie es heute typisch ist?
Ja, ich bin eigentlich ein klassischer Volksschullehrer. Das ist eine Schulform, die es ja nicht mehr gibt. Die gab es in Nordrhein-Westfalen bis 1968. Die Volksschule lief 4 Jahre und danach hatte man die Möglichkeit, mit einer Aufnahmeprüfung und so weiter in eine weiterführende Schule zu gehen. Was ich dann auch als Schüler selber gemacht habe, in Traunstein in Oberbayern. Und ich war ein Volksschullehrer. Ein Volksschullehrer waren 10 Kämpfer, die unterrichteten von Religion bis Sport alles.
Boah.
Das beinhaltete natürlich auch, wir waren keine Spezialisten in dem Sinne. Aber vielleicht waren wir Pädagogen im Sinne von Pestalozzi. Weil wir die Kinder in allen Fächern hatten, auch in den musischen Fächern, eben auch im Rechnen oder in der Physik, hattest du einen Überblick mehr über den Menschen, den du unterrichtet hast. Das war die Volksschule. Es musste sich dann spezialisiert werden und dann bin ich dann nach dem Studium, bin ich ja dann weiterentwickelt, bin schließlich, meine erste Urkunde war Volksschullehrer zur Anstellung. Noch nicht Beamtung, sondern zur Anstellung. Also immer mal schön vorsichtig. Und dann musste man weiterlernen. Wurden wir Junglehrer hier in Weblinghofen. Auch eine tolle Geschichte, wie ich überhaupt hier hingekommen bin. Und dann wurde man Junglehrer, sind heute die Referendare. Junglehrer fand ich viel romantischer als Referendar.
Ja, hat sich schöner an, das stimmt.
Ja.
Also.
Und dann machte man irgendwann die zweite Staatsprüfung. Und dann war aber schon die Schulreform in Nordrhein-Westfalen, da wurde aus der Volksschule die Grundschule und die Hauptschule gemacht. Und ich habe mich dann für die Hauptschule entschieden, bin aber im Prinzip nach wie vor ein Grund- und Hauptschullehrer, Schwerpunkt Sekundarstufe. Und deswegen nochmal mein zweites oder mal eines meiner weiteren Vertiefungsfächer war Kunsterziehung. Und deswegen sehe ich so einen herrlichen Zusammenhang zwischen musischen Bereichen und den, sagen wir mal, mathematischen und sonstigen konkreten Denkbereichen, habe ich viel Erfolg mitgehabt. Wenn du mit einem Kind etwas gemalt und gezeichnet hast und hast vielleicht auch mal geholfen, hast du in der nächsten Stunde, wenn du Mathematik hast, eine andere Beziehung zu dem Kind. Dann sind die vielleicht irgendwann mal aufgrund einer persönlichen Beziehung sogar bereit, die Prozentrechenaufgabe, Grundaufgabe 3 mit dir zu lernen. Obwohl das das Uninteressanteste ist, was es in der Mathematik gibt.
Ja. Ich finde, also die Herangehensweise finde ich sehr, sehr interessant, weil ich es heute kaum noch höre. Ich glaube, heute haben viele Lehrer sich quasi auf einen Bereich irgendwo fokussiert, also Physik und Kunst oder Musik oder sowas, also kreative Bereiche und analytische, kriegt man ja kaum noch mit. Aber klar, da diesen anderen Beziehungsstatus irgendwie aufbauen, sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Aber dann erzähl, wie kam dann die Story nach Wevelinghofen, wenn du sagst, das ist ja eine ganz besondere?
Also, es war damals Lehrermangel. Ich spreche so von Anfang der 60er, Mitte der 60er Jahre, des letzten Jahrhunderts, des vergangenen Jahrtausends. Ist ja so. Lehrermangel hieß, jede Bezirksregierung bemühte sich möglichst jeden, der an irgendeiner Hochschule Examen machte, zu kriegen, um den Mangel auszugleichen. Nach einer gewissen Systematik wurde dann mal geguckt, wo kommen die Leute her, die hier studieren. Mein Elternhaus stand damals in Büderich im Kreis Grevenbroich, aber ich gehörte zum Regierungsbezirk Düsseldorf. Und die Oberschulaufsicht sitzt in Düsseldorf bei der Regierung. Also wurde ich von meiner Hochschule und dem Studentenvertreter schon vorab dem Düsseldorfer Regierungsbezirk pro forma zugeteilt. Als ich mein Examen dann bestanden hatte, kriegte ich die fröhliche Nachricht, ich kann mich in Düsseldorf melden. Und der Düsseldorfer zuständige Dezernent hatte eine schöne Stelle für mich in Oberhausen. Da war natürlich der in Düsseldorf-Flingern geborene Theo Hör, in Oberbayern in der Nähe des Chiemsees aufgewachsene und in Aachen studierte, völlig begeistert, dass er jetzt mitten ins Ruhrgebiet gehen sollte, was ich auch gar nicht kannte. Und dann habe ich zum damaligen Dezernenten, der übrigens hier aus der Ecke stammte, gesagt, ich glaube, meine Frau, die kommt aus Flandern, die wird mit mir nicht ins Ruhrgebiet gehen. Die kommt aus einer anderen Ecke dieser Welt, in Europa. Da hat er gesagt, da will ich mich in ihre Ehe nicht reinmischen. Da müssen wir mal überlegen, was denn so, wo wollten sie eigentlich hin? Ja, ist er eigentlich, wollte ich ja in Aachen bleiben. Bin ich heute auch noch Fan von, also eine wunderschöne Stadt. Da sagte er, also ich guck mal, ob wir so zwischen Düsseldorf und Aachen für Sie was finden. Und dann sagte er, was haben Sie denn vom Kreis Grevenbroich? Ja, habe ich gesagt, Grevenbroich kenne ich. Ah, das ist ja wunderbar, sagte er, wie haben Sie das denn kennengelernt? Ja, ich sagte, da war ich zur Musterung. Mussten wir ja damals noch als 18-Jährige zur Musterung. Also war ich in Grevenbroich, musste mich da vorstellen, um dann später irgendwo zur Bundeswehr eingezogen zu werden. Und somit war ich Grevenbroich zugeteilt. Dann komme ich, wurde ein Termin in Grevenbroich. Von Aachen hatte ich mir ein Auto geliehen, über so eine italienische schnelle Kiste. War ich stolz als Student, wie Oscar, da die so ein schnelles, ich weiß nicht, war ein Ferrari-ähnliches Ding war, von einer Dame, die mich ab und zu mal mit einer kleinen Studentenarbeit beschäftigte, aber eine sehr saubere, ordentliche Arbeit. Und die hat mir das Auto geliehen, ich konnte hier hinfahren, komme zum Schulrat Stuzenski, der sagt zu mir, ich habe für Sie eine schöne Stelle. Da haben Sie sofort eine Wohnung, Da werden Sie voraussichtlich kein Wassergeld bezahlen und vermutlich auch keine Heizungsgebühren. Das war natürlich für einen jungen Lehrer im Anfangsgehalt eine verlockende Geschichte. Ja, ich so, wo ist das denn? Er sagte, das ist in Gustorf, kennen Sie das? Muss ich natürlich sagen, kenne ich nicht. Da hat er gesagt, da rufe ich da mal an. Dann hat er dort angerufen, hat aber keinen Kontakt bekommen, hat er nochmal angerufen und dann hatte er am Telefon die Feuerwehr Gustorf. Die war besetzt an dem Tag, oder jedenfalls einer von der Feuerwehr war da, weil der sagte, die Gemeindeverwaltung hat heute Betriebsausflug, es ist niemand im Hause. Dann sagt der Schulrat zu mir, wissen Sie was, ich habe noch eine schöne Stelle. Und zwar in Weblinghofen. Kennen Sie das? Ja, ich sage, kennen nicht so sehr, aber ich habe mal irgendwo auf der Fahrt über die B1 von Neuss nach Aachen irgendwo an einem Hohlweg ein Schild Weblinghofen gesehen. Heute weiß ich, das war da oben in Hämmerden, Hämmerdener Weg.
Ja.
Und da sagte der Schulrat zu mir, dann machen wir mal Folgendes, dann rufe ich jetzt mal in Weblinghofen an. Wenn die zufällig keinen Betriebsausflug haben, dann fahren sie mal dahin. So spielt das Leben. Also erst Gelsenkirchen, dann Grevenbroich, dann Gustorf und dann lande ich in Weblinghofen. Und dann sagte er mir, sie fahren bis zum Hagelkreuz, das ist eine Kreuzung mit Ampel damals schon. Ich spreche von 68. Dann fahren Sie links ab Richtung Neuss. Dann sehen Sie schon einen großen Schornstein, das ist eine Zuckerfabrik. Und da ist so ungefähr die Stadtgrenze. Und da steht ein hellblauer VW. Und da werden Sie abgeholt. Da standen da die damaligen Mitglieder des Amtes Weblinghofen, der Willi Feuster und der Christian Olex, Freunde auch aus dem BSV. Die holten mich da ab. An der Stadtgrenze und keinen Meter weiter und brachte mich zum Rathaus, zum Stadtdirektor. Und da war ich in Weblinghofen.
Verrückt, 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 wie viele Wege das genommen waren, aber wie viel du auch vorher unterwegs warst, also nach Bayern, nach Aachen, ja. In Düsseldorf geboren, also wie viel du auch rumgekommen bist schon. Wir kommen mal weiter dann zum Schützenwesen, wo du ja dann jahrzehntelang auch dabei warst, wo du lange dabei bist. Du hast eben gesagt, deine Schützenfreunde haben dich dann direkt abgeholt. Haben die dich dann auch direkt in das Schützenwesen gebracht? Haben die dir das dann nahegebracht? Hast du das dann erst kennengelernt als Lehrer in Wiflinghofen oder wie war das?
Das war etwas anders, der Zusammenhang. Ich hatte wohl damals schon... Ich habe also angefangen, hier am Haierweg in der damals neu gebauten Schule, Gemeinschaftshauptschule. Weblinghofen war damals sehr modern. Überall gab es noch so Konfessionsschulen. Weblinghofen hatte sich schon für Gemeinschaftsschulen entschieden, sowohl die Grundschule als auch die Hauptschule. Bei Herrn Bröns, das war der Rektor, musste ich antreten, lernte da ein paar Kollegen schon kennen in den ersten Tagen. Und vom Schützenfest habe ich, wenn ich ehrlich bin, nichts mitbekommen, außer dass ich Plakate gesehen habe. Und mittags ging ich zum Zentralhotel und aß dort für 2,60 Mark oder 80 ein Stammessen, was man sich so als Junglehrer gut leisten konnte. War noch ein Mensa-Preis, schmeckte aber gut. Und dann habe ich mein Schild gesehen, Schützenfest, aber ich war nicht schützenaffin, obwohl in Büderich, wo ich ja mit den Eltern wohnte, feste Schützenfest gefeiert wird. Aber das hatte mich noch nicht so angesprochen. Ich war auch in anderen Organisationen organisiert, im Bund Neudeutschland, in der Schülerzeit und in der Studienzeit in einem Kartellverband, einem christlich-katholischen Kartellverband, bin ich auch heute noch Mitglied. Das war so mein Schützenwesen meiner Kinder- und Jugendzeit. Und als ich dann mal an einem Wochenende nach Hause, beziehungsweise ich wohnte dann schon in Aachen, wir waren schon verheiratet, 67, bin ich mal nach Hause gefahren, nach Aachen, und bin sonntags nachmittags wiedergekommen, hatte ein möbliertes Zimmer von der Stadt vermittelt damals, vom Stadtdirektor, auf der Von-Heinsberg-Straße. Und hatte nichts mehr zu rauchen. Erste Frage, wo kriegst du Zigaretten her? Und wenn ich jetzt, ich war ja hier im Ort noch nicht so, ich wusste zwar klar, im Zentralhotel hängt bestimmt ein Automat.
Ja, klar.
Ich hatte einen Balkon in Richtung, von Heinsbergstraße Richtung Evangelischer Friedhof, so rechts lag der Friedhof. Gehe auf den Balkon, höre Musik. Von links, Marktplatz.
Ja.
Zur damaligen Zeit stand das Zelt auf dem Marktplatz. Fast so wie heute, damals war es noch wesentlich kleiner.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, in einem Bierzelt steht ja garantiert ein Automat. Bin ich dahin und habe versucht, den Automat zu finden, habe ihn gefunden, habe meine damals noch geliebte Steuvesand gezogen und habe mich dann mal umgedreht und in das Zelt geguckt und dann stürzte eine grüne Gestalt auf mich zu. Das war einer von meinen Kollegen, die ich ein paar Tage vorher an der Schule kennengelernt habe und die sagten, Theo, komm mit zu uns, trink einen mit. Und da war ich Scheibenschütze im nächsten Jahr. So schnell ging das.
Ja, ja.
So, da habe ich den Zug Blauer Monarch kennengelernt. Netter Verein, viel Spaß miteinander bekommen. Und bin dann später ja dann meine Schützenlaufbahn gelaufen.
Ja, eine lange Schützenlaufbahn auch dann als Scheibenschütze und dann ab 82 dann auch als Vizepräsident. Ja. Wie kam das dann dazu? Also du warst jahrelang natürlich auch Schütze, ohne jetzt ein großes Ehrenamt, aber dann als Vizepräsident eine der höchsten Rollen zu übernehmen, mit viel Verantwortung, mit viel Arbeit. Wie kam das?
Ja, wie kam das? Man lernte sich natürlich kennen. Zum Beispiel beim Mittagstisch saßen schon etliche von den Wevelinghofener, die auch Pause machten oder die sich mal auf ein Bier zum Frühschoppen da trafen. Wurde dann gefragt, wer ist der junge Mann da? Das ist der neue Lehrer. Aha. Und so bekam man langsam Kontakt. Und ja, ich habe da schließlich dann, einer von meinen späteren Zugkameraden war dann, schoss in dem Jahr den Vogel, war der Horst Wassen. Der war dann danach in dem Jahr 69 Schützenkönig und wurde 68 gekrönt. Da waren wir schon dabei. Gut, die Leute, mit denen ich da zusammenkamen, waren mir sympathisch. Also fuhr mein damaliger Zugführer Karl-Heinz Vogel, späterer Major der Scheibenschützen, erster Major, mit mir zu einem Uniformverleih irgendwo in Korschenbruch. Und da wurde für den langen Hör eine Uniform ausgesucht, denn so einfach kriegte man ja nicht einfach so lange Arme.
Ja, klar.
Also grüner Rock, schwarze Hose. Ich war uniformiert, hatte natürlich null Orden und Ehrenzeichen, aber ich hatte eine Uniform. Und dann ging ich schon mit. Und dann kam die Zeit, wo das Ganze insofern etwas mehr Spaß machte. Damals gab es so ein bisschen Bewegung im gesamten Verein. Da war mal ein neuer junger Zug gegründet worden, der interessierte sich dann plötzlich auch für die schwarzen Hosen. War natürlich immer ein bisschen Reiberei, weiße Hose, schwarze Hose.
Ist bis heute.
Dann hat irgendwann mal damals das Fanfarenkorps, die waren bei uns sozusagen listenmäßig, waren die bei uns dabei. Und ich habe eben noch ein Bild gesehen hier in der Chronik von einer Aufnahme von Verfahrenkorps von 56, wo ich noch den Hans Krassmann erkannt habe. Der war Hausmeister damals in unserer Schule. So, und dann lernte ich die Jungs kennen, die Fanfaren spielten. Und so kommt man immer, ich war auf einmal Geschäftsführer, Lehrer, wird sofort Schriftführer irgendwo im Verein. Klar. Oder sonst irgendwas, weiß doch, wie das geht. Also ich war dann Schriftführer im Fanfarenkorps oder Geschäftsführer. Also da warst du mittlerweile irgendwann mal in der Mühle drin. Und dann, ja, und dann ging die Zeit weiter. Wir haben dann zusammen 1970 das Scheibenschützenkorps gegründet. Da war ich Geschäftsführer bis in die 90er Jahre rein. Und 82 hat der Wolfgang Kottmann das Amt als Vize niedergelegt. Die hatten in der Zeit, wo wir Schützenfest feierten, immer Hochbetrieb auf der Mühle. Und es war für ihn wahrscheinlich auch ein bisschen beschwerlich, dann noch diesen ganzen Verpflichtungen zeitlich nachzukommen. Was ja nicht heißt, ich brauche nicht nur Zeit, ich muss mich auch, wenn ich abends da ins Zelt gehe und muss noch irgendwas tun, mal vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten. Wenn ich da aber Chef in irgendeinem größeren Betrieb bin, wird das schon schwieriger. Ja, und da suchte der damalige Präsident nach einem Vize. Wir hatten uns aber schon ein bisschen berochen vorher und gemerkt, dass wir vielleicht so von unserem Bild von der Welt her ein bisschen verwandt sind. Mehr will ich da mal nicht zu sagen.
Wer war damals dein Präsident? Mit wem hast du da dann zusammen?
Das war der Helmar Kröll vorher. Sein Vorgänger war der Präsident Esser. Und das waren so die ersten Leute, mit denen ich die Kontakte hatte. Und dann wurde ja irgendwann mal gesagt, ja, der Vizepräsident will sein Amt aufgeben, wir brauchen einen neuen. Ich war so ein Typ, der sagt, wenn sowas zu machen ist, dann mache ich das. Hab mir gar keine Gedanken gemacht, man musste alles machen.
Ja, okay.
Ja.
Und also ganz, ganz pragmatisch mal gefragt, du kannst ja keinen Urlaub nehmen als Lehrer, oder? Wie hast du das denn dann mit dieser Zeit gemacht? Als Vize ist man da ja dann auch bei vielen Schützenfesten, man feiert das eigene Schützenfest. Konntest du da irgendwie dir eine Freistellung geben lassen oder wie war das dann?
Das war nicht nötig. In weiser Voraussicht haben die Gründer des Bürgerschützenvereins dafür gesorgt, dass auch Lehrer ohne Schwierigkeiten mit dem Dienstherrn zu bekommen am Schützenfest teilnehmen können, weil das nämlich immer in den Sommerferien lag. Und die anderen Veranstaltungen, zu denen man hingehen musste, waren entweder Wochenenden oder so einzelne Vorstandssitzungen, die konnte man unterbringen im Terminkalender. Also man musste keine Freistellung für irgendwas kriegen. Habe ich auch. Wüsste nicht, dass ich jemals für irgendwas mich hätte beurlauben lassen. Später, als ich dann Bürgermeister war, musste man natürlich mal da, oder Beigeordneter. Da wurde ich, ja, da war das ja im dienstlichen Interesse. Du musst dann Neukirchen zur Krönung oder sonst was. Tschüss, fährst du hin. Also das war dann mehr oder weniger eine Verlängerung der Tagesdienstzeit. Manchmal angenehm, manchmal eben, wärst du froh gewesen, wenn du Feierabend gehabt hättest. Aber das hat keine Schwierigkeiten gegeben. Das haben wir gut, habe ich gut miteinander verbinden können. Und man kannte sich mittlerweile Zug um Zug mit jedem Jahrgang, den man entlassen hat aus der Schule, hatte man einen tieferen Bekanntheitsgrad in der hiesigen Bevölkerung, war Sympathie da, auch von meiner Seite. Deswegen habe ich nie die Frage gestellt, warum sollst du das machen, das tust du. Ne? Wir waren noch so aus so einer Zeit, wo man sagt, so was gehört dazu, wenn du gesund und erwachsener Mensch bist und was gelernt hast, dann musst du auch für die Gesellschaft irgendwas machen. Entweder trainierst du einen Fußballverein oder wirst da irgendwas oder übernimmst irgendwelche anderen Aufgaben oder kümmerst dich um einen Chor oder gehst in den Bürgerschützenverein. Also nicht um damit zu marschieren nur, sondern um da auch Aufgabe zu übernehmen. Bin auch genauso gerne mal im Festzug auf und runter marschiert. Klar, manchmal war es schwierig. Entweder hat es mal geregnet wie Sau oder wir haben geschwitzt wie die Gestörten. Da gab es Marscherleichterung. Nein, und dann habe ich von 82 bis 2007, 25 Jahre. Irgendwann mal habe ich das Gefühl gehabt, es wird Zeit, dass du hier langsam von der Bildfläche verschwindest. Denn es gibt ja auch noch andere Leute, die das können. Erstens, und man verschießt so peu à peu auch sein Pulver, wenn man solche Dinge macht. Will man ja auch in bestimmten Situationen etwas Besonderes bringen, mal eine gute Rede halten oder eine gute Gratulation oder einen guten Auftritt. Also nicht als Musiker oder Tänzer, aber dann war ja mittlerweile auch schon Beigeordneter und war Bürgermeister, dann war das jetzt alles eins aufs andere. Dann sind wir dann so weit gekommen sein, waren Nachfolger da, die das auch gerne machen wollten. Und dann habe ich nach 25 Jahren aufgehört. War eine lange Zeit, die ich nicht missen möchte. Ob ich so etwas heute nochmal von Anfang an, wenn ich wüsste, du machst das jetzt 25 Jahre, würde ich mir überlegen. Ne?
Ja, klar.
Aber man darf nicht sagen, ich tue nichts. Ich mache erst mal. Ich hätte ja nach 2 Jahren auch schon sagen können, danke. Ich mache jetzt irgendwas anderes. Ne? Brauchte ich aber nicht. War gut.
Das ist schön.
War auch eine gute Zeit. Wir hatten damals einen Vorstand, wo wir konstruktiv miteinander umgingen, auch als persönlichen, gepflegten Umgang miteinander hatten, was ich für ganz wichtig halte. Ich habe damals mal den Spruch geprägt, wir hatten immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, außereheliche Probleme zwischen den einzelnen Farbengattungen. Und dann habe ich mal den Spruch geprägt, der ist wohl haften geblieben in einer Vorstandssitzung, jetzt darf ich die Herren mal bitten, die Chorbrille auszuziehen. Also die grünen und schwarzen und die karierten Brillen und Vorstellungen. Und das war eher humoristisch gemeint, aber das sind so die Dinge, die dann hängen bleiben.
Ja.
Und in späteren Jahren habe ich oft dann, wenn wieder irgendwo was knibbelig war, wurde dieser Spruch kolportiert und sagt, denk dran, zieh die Chorbrille ab. Also wir hatten gute Laune, wir hatten Stimmung, ich habe gute Freunde in allen Bereichen gehabt. Fand ich gut, bis zum heutigen Tag.
Sprich, vielen, vielen Dank, Theo, für all die Einblicke, auch mal in deine Zeiten als Lehrer, als Vize. Vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, beenden wir es wie immer mit dem Heimatlied und auf noch eine gute Zeit und wir sehen uns bestimmt noch mal das ein oder andere Mal und dann können wir auch noch mal anstoßen. Bis dann.
Müssen wir jetzt singen?